sein. Wir müssen uns beeilen.
Hey.
So, wir sind live.
Ja, sehr schön. Dann würde ich doch sagen, Neufi, wir beginnen ganz fleißig und spontan in einer kleinen, dezenten Runde. Herzlich willkommen beim Fotopodcast Folge 140. Heute wieder in trauter Zweisamkeit. Ihr kennt es vom letzten Mal. Mit dabei ist einmal der Neufi.
Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite ist der Michael aus Fulda.
Ja, auch von mir ganz herzlich ein Hallo.
Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir nicht lang rum, sondern steigen wir gleich ein in die Themen. Und als allererstes habe ich ein bisschen was Organisatorisches noch zu sagen. Und zwar, ich habe dieses Mal habe ich einfach mal versucht, ein Hangout on Air live mit Vorankündigung zu machen. Wir haben uns jetzt irgendwie so eine gute Viertelstunde irgendwie verspätet. Dafür sorry, aber ja, vielleicht kommt ja doch der eine oder andere noch dazu. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, ja, die machen hier einen Audio-Podcast, aber es sind jetzt irgendwie live mit Video und so, was soll das Ganze? Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar haben wir schon die ganze Zeit eigentlich per Hangout aufgenommen und haben einfach nachher das Audio, ja, haben wir praktisch von dem Video abgespalten und das Video dann weggeworfen. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, ja, wenn wir es eh als Video aufnehmen, ja, dann lassen wir es doch gleich mit drin. Dann können die Leute sich entscheiden, entweder hören sie sich das Audio an oder gucken sich das Video an oder vielleicht hören sie sich auch das Video an. Keine Ahnung, da gibt es einfach nur noch ein bisschen mehr Auswahl, wie ihr den Fotopodcast konsumieren könnt. Und als zweites möchte ich ein ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön an den Jürgen Libertus loswerden. Und zwar hat er sich bereit erklärt, bei unserer Google Community das Ganze mit zu moderieren. Das macht er auch ganz toll, bringt auch selbst tolle Beiträge dazu. Also hier nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, Jürgen. Also die Community habe ich ja das letzte Mal angekündigt und dann hat es ja auch freigeschaltet. Es sind inzwischen schon ein paar Leute zusammengekommen, aber es wäre schön, wenn sich vielleicht der ein oder andere noch dazugesellen könnte. Den Link, den findet ihr auf unserer Webseite www.fotopodcast.de und da ist es ganz oben, ist die Community, ein Link, das ist die Google Community, einfach eine Anfrage stellen, ob ihr denn beitreten dürft. Wir haben bis jetzt noch niemanden abgelehnt. Einfach die Anfrage stellen und ja, in relativ kurzer Zeit. Normalerweise reagiert der Jürgen relativ schnell. Ab und zu war ich auch schon schneller.
Ich war auch
Also,
schon mal.
stimmt, der Michael war auch. Grundsätzlich sind alle hier von den Fotopodcastern, die sind alle Moderatoren und den Jürgen haben wir noch hinzugenommen, weil das bei uns ab und zu mal einfach beruflich schwierig ist und dass man dann noch jemanden in der Hinterhand hat, der das Ganze ein bisschen moderiert. Also hier wirklich ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ja.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich sehe, dass Jürgen ganz fleißig auch wieder neue Posts mit einbringt, auch Bilder oder andere Themen kommentiert. Das tun wir ja jeder innerhalb seines zeitlichen Vermögens. Dadurch werden wir viel größer und ich muss wirklich sagen, ich habe mich vorher mit Google ja, Plus überhaupt noch gar nicht so stark beschäftigt. Ich sitze immer fleißig davor und gucke, wie komme ich jetzt in unser Hangout und misst schon wieder ein Update. Ich finde es übersichtlicher und finde es angenehmer stellenweise als sogar Facebook.
Ja, das muss ich sagen. Es ist ein bisschen aufgeräumter, finde ich. Und gerade auch mit den Hangouts aufzunehmen, finde ich eigentlich ganz toll, weil es ist doch was anderes, wenn man den Gegenüber dann doch auch sieht, anstatt nur hört. Das ist doch irgendwie so ein bisschen eine persönlichere Kommunikation an der Stelle. Finde ich ganz toll. Ja, aber der Michael, der hat auch noch ein fotografisches Thema. Da wollte noch, war das ein neues Thema oder war das eine Nachreichung? Ich glaube, da hatten wir schon mal angefangen mit den Fotobüchern und du hattest da noch
Ich
einen Nachtrag irgendwie, ne?
habe eine kleine Parallelität festgestellt und das war nicht direkt zur letzten Folge, sondern zu einer der vorangegangenen Folgen, als Stefan gerade dabei war, was zu erklären. Und ich bilde mir ja ein, dass ich zum Teil multitaskingfähig bin. Wir hatten uns über Leinwände kurz unterhalten und ich habe angefangen mal zu gucken. da ich eh zwei neue für das Studio bestellen wollte. Und war dann unterwegs auf verschiedenen Seiten. Und Tino hat uns oft genug schon mein Foto XXL empfohlen, was auch günstig ist von den Leinwänden her, von den Preisen, die einen auch bombardieren mit immens vielen Werbe-E-Mails. Jetzt 86%, nur 4 Euro für 20x20. Jetzt haben wir 2015, Valentinstag 2012, der Code, alle Bilder bis 120x80, 20 Euro. Ich kann es bald auswendig. Und schaute dann so ein bisschen umher, weil ich ein Sondermaß gesucht habe und kam dann auf Picanova. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, Picanova schaue ich mir mal an. Können die das Bild, ich weiß auch genau, bei meinem Foto wurde das Bild abgelehnt, weil es aufgrund dessen, dass es kaum Farbinformationen hatte, eigentlich relativ geringen Speicherplatz für die Größe hatte. So, ein Acrylbild wollte ich bestellen. Das war's. Hab dann bei Picanova geguckt, die haben es genommen, haben auch bestätigt, dass es funktioniert und dabei ist mir aufgefallen, dass die Oberfläche 1:1 eigentlich identisch ausschaut. Dass es zur Auswahl die gleichen Schattenfugenrahmen gibt, die gleichen Bildergrößen, die Preise allerdings anders sind.
Und so ein Zufall, hm?
Ja, was ein Zufall. Aber dann damals nichts dazu gedacht, habe dann die Acrylleinwand zum Schluss noch bei dem dritten bestellt, den habe ich ausprobiert und bin dann bei meinem Foto gewesen, um eines dieser sagenhaften Sonderangebote, 1,20 Meter x 80 mit Schattenfugenrahmen, zwei Aktaufnahmen fürs Studio zu bestellen und habe sie dann bei meinem Foto bestellt auf Basis eines Gutscheines und das war so einer der anderen typischen Gutscheine, eine Leinwand bestellen, die zweite umsonst.
So, okay. Für,
ja, ist okay. Zahlst wahrscheinlich mehr, als wenn du den 20-Euro-Rahmen bestellst, aber ist egal. Und habe ja mein Foto bestellt, Abwicklung, alles über mein Foto, die Rechnung von meinem Foto und das Paket kam von Picanova.
Aha.
Also, aha. Würde ich mal sagen, es ist nicht so, nicht nur so, dass es so identisch ausschaut, es ist auch noch identisch, also hinter meinem Foto XXL Picanova und wahrscheinlich noch hinter ein, zwei anderen. Ich habe noch einen dritten gefunden, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Steht ein dasselbe Unternehmen, das mit verschiedenen Werbestrategien die gleichen Produkte verkauft. Vergleich lohnt sich, einfach mal schauen. Mhm. Lasst euch nicht übers Ohr hauen, bleibt wachsam.
Ich muss auch sagen, also ich bekomme diese, ich habe irgendwo mal, ich habe auch mal ein größeres Bild, das war auch so ein Tagesangebot bei Picanova bestellt. Und seitdem kriege ich den tollen Newsletter, also täglich. ich habe mir die Preise mal einfach mal so angeguckt, einfach mal verglichen mit Saal Digital. Und ich muss sagen, Saal Digital ist nicht viel teurer als Picanova im Angebot. Also guckt euch da wirklich die Preise genau an und ich rate euch da ab, da einfach bestellen, ohne zu vergleichen, nur weil es nach Angebot aussieht. Das ist nicht immer wirklich viel günstiger oder überhaupt günstiger. Also die regulären Preise bei Picanova, die sind immens hoch. Also deswegen müssen die eigentlich auch Angebote anbieten, denn sonst wird es keiner kaufen, glaube ich. Also vergleicht einfach mal mit den Wettbewerbern. Ich habe jetzt einfach Saal Digital genommen, weil da hatte ich noch die Software auf meinem Rechner und konnte da relativ schnell vergleichen und muss sagen, selbst das Angebot von Picanova war nicht so super viel günstiger als das Angebot von Saal Digital. Nur nochmal so zur Erwähnung. Ja.
Ja, du warst unterwegs im Bereich Software und ja, ich kenne ja unsere Themenliste ein wenig, da kommt nicht nur Altbekanntes, sondern auch durchaus was Neues.
Ja.
Und wir sind alle gespannt, was du denn für die Mac-Nutzer zu berichten hast.
Ja, leider nur für die Mac-Nutzer. Das ist ja genau dieser Wermutstropfen. Und zwar es gibt da einen Anbieter, der hatte die ganze Zeit schon das ist eine Software, wenn man sie mit dem Portfolio von Adobe vergleichen würde, wäre das sowas wie InDesign beziehungsweise irgendwie, wie heißt das Vektorprogramm? Hilf mir schnell. Egal. Aber ihr wisst.
Ich kann es dir sagen, ich nutze es nur zu selten.
Ja, ich müsste jetzt auch irgendwie drauf gucken, wenn ich die Kürzel sehe. Aber ist egal, ihr wisst, was ich meine. Das hatten die ganze Zeit schon im Programm für für knappen Fuffi. Und momentan ist Affinity Photo von der Firma Affinity ist in der Beta-Phase. Da kann man sich registrieren und kann sich das runterladen. Also ich hab mich nicht registriert, habe es auch nicht runtergeladen. Aber auf der Webseite von Affinity gibt es dann Video. Das kann man sich anschauen und da stellt man doch einige Parallelen fest zu Photoshop. Und genau in diese Kerbe wollen die auch reinschlagen. Die wollen sich explizit als Konkurrent von Photoshop positionieren. Das allerdings für einen, naja, wenn man es mit Photoshop vergleicht, für einen sehr geringen Preis. Die Beta-Phase läuft noch, man kann das ausprobieren. Die wollen einfach nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Ich denke mal, dann bekommt man irgendwie nochmal einen Link, wo man draufklicken muss, dass man auch wirklich ein Mensch ist, der da hinten dran hinter der Registrierung steht. Und dann bekommt man wohl einen Download-Link zur Verfügung gestellt. Wie lang die Beta-Phase jetzt läuft, weil die läuft schon eine Zeit lang, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das ist sicherlich ein Blick wert und vielleicht werde ich mich doch mal dazu hinreißen lassen, mir das runterzuladen und einfach mal anzuschauen. Ja, auch wenn ich momentan ja eigentlich noch mit Adobe-Produkten irgendwie versorgt bin, durch die Lizenz, die ich noch habe. Also ich bin momentan noch nicht in der Cloud, aber naja, wer weiß. Ich weiß nicht, also ich tue mich ja immer ein bisschen schwer mit diesen
Abo-Diensten, Bezahl- und Abo-Diensten oder Abhängigkeit oder ja. Abhängigmachung von Programmherstellern.
Ja, also ich sehe das ja selbst in der Firma, ich habe ja noch einen Hauptberuf, muss ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen und da sehe ich das ja auch mit der Microsoft Cloud, mit Office 365, das ist eine tolle Sache, aber man begibt sich halt doch in eine Abhängigkeit, da soll man sich das relativ genau überlegen. Ob man sich in diese Abhängigkeit eben begeben will oder nicht. Aber also schaut es euch einfach mal an. Das ist eine Public Beta, da kann man so viel nicht falsch machen. Einfach mal runterladen und testen. Vielleicht ist es ja eine Alternative für Photoshop für euch.
Mal ganz blöd, siehst du meinen Namen jetzt spiegelverkehrt?
Nö, ich sehe den richtig.
Ich sehe den Spiegel verkehrt, dass wenn ich durchgucken würde, dann ist alles in Ordnung.
Gut. Alles in Ordnung. Doch kein technisches Problem.
So. Ja, wenn jetzt jemand zugesehen hätte, dann hättet ihr feststellen können, dass er ständig von links nach rechts gewandert ist, weil ich nicht wusste, wie rum es richtig
ist. Ja, naja, kleine Problemchen, naja. Und da wir gleich gerade bei dem Software-Thema sind, ich benutze ja schon seit vielen, vielen Jahren Lightroom in Verbindung, Photoshop eher selten, wenn es gar nicht anders geht, benutze ich auch das mal. Aber in erster Linie mache ich meine Fotoverwaltung und auch die Entwicklung der RAW-Dateien mit Lightroom. Und jetzt war ich doch mal neugierig und habe mir einfach mal meine Vollversion von Lightroom 5 in eine Testversion umgewandelt. Und in diesem Zuge dann eben Lightroom in Verbindung mit der Creative Cloud zu testen und das Ganze dann auch auf dem iPad beziehungsweise auf dem iPhone zu synken, ist ja eigentlich nicht richtig, weil man greift ja auf die Cloud zu, aber durchaus dann die Features, die Photoshop Lightroom, ist ja nicht falsch, eben auf den iOS-Geräten bietet. Und ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, denn wir hatten also gerade das Thema von wegen Abhängigkeit, ein Abo schließt man dann ja ab, wenn man das dann haben will, aber auf der anderen Seite, die Funktionalität, die dahinter steckt, die hat mich ja schon begeistert. Und zwar ist es so, wenn ihr jetzt euch anmeldet, ihr müsst da links oben, da wo das Lightroom-Logo normalerweise ist, da kann man sich eben an der Cloud anmelden, da kann man sich vorher entweder einen Account klicken oder man hat schon einen, da meldet man sich ganz einfach an und da bekommt man für 30 Tage, kriegt man einfach so ein so ein Test-Account von der Creative Cloud mit 2 GB Speicher und sämtlichen Funktionalitäten, die da noch mit dranhängen. Und wenn man das jetzt einfach mal auf Lightroom runterbricht, dann könnte man eine Sammlung, die könnte man einfach durch einen Rechtsklick und ein Häkchen setzen, kann man die dann eben mit der Creative Cloud synken und hat dann die Bilder dann auch auf den, ich weiß nicht, gibt es eigentlich auch eine Android-Version von Lightroom? Michael, weißt du das?
Weiß ich leider nicht. Ich habe ja auch selber auch ein iPad bzw. iPhone. Ich kann es leider gar nicht sagen. Also hier habe ich es mal parallel aufgemacht.
Ja,
Geht auch
genau.
so dann die Einführung. Erste Schritte mit Lightroom Mobile. Man
Genau.
kann sich anmelden, man muss sich mit seinem Benutzernamen der Cloud anmelden. Und
Wir müssen aber jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja eigentlich ein Audio-Podcast. Da dürfen wir nicht so viel im Bild zeigen, sonst
mach
kommen
auch
die
gar nicht unbedingt
Audiohörer
viel, nur ganz kurz
nicht
zum
mit.
Reingucken.
Okay. Ja, also dann kann man kann eine Sammlung einfach synken und dann kann man auf dem iPad oder auf dem iPhone. iPhone ist natürlich ein bisschen frickelig und klein, aber es geht doch ganz gut. Dann kann man also gerade so diese Flex abgelehnt oder auswählen auf Deutsch, glaube ich, ne? Das war das Picken mit dieser weißen Flagge. Das kann man relativ gut durchführen. Man kann Bewertungen durchführen, man kann auch Entwicklung machen von den Rohrbildern, obwohl ich jetzt nicht ganz dahinter gestiegen bin, wie die das machen, weil die Rohrbilder laden die bestimmt nicht hoch. Aber es sieht irgendwie so aus, als würden sie es tun. Ich weiß nicht, die machen da irgendein Hokuspokus im Hintergrund und man kann da doch, also man kann auch Entwicklungsvorlagen benutzen, allerdings keine eigengestrickten, sondern da sind einige, ein paar Vorlagen oder Vorgaben sind da ja schon vorab inkludiert sozusagen und mit denen kann man dann arbeiten. Das sind so typische Vorlagen wie mal eine Schwarz-Weiß-Entwicklung oder mal irgendwie so ein Bleach-Bypass oder weiß der Teufel. Also Dinge, die da relativ nah rankommen und dann hat man aber schon mal ungefähr einen Eindruck. Und wenn man dann nach Hause kommt, und dann kann man dann direkt an Lightroom weiterarbeiten. Also ich fand das sehr schick. Ein Nebenprodukt ist dann auch die Fotogalerie. Man kann das nur für sich sichtbar machen oder auch teilen mit anderen. Also man kann dann irgendwie per E-Mail einen Link verschicken und die Leute kommen dann, können sich das dann anschauen, können teilweise auch Bilder runterladen dann. Also ich fand das von der Funktionalität her schon sehr schick. Und jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich jetzt wirklich einen Schritt gehen soll und mir ein Creative Cloud-Abo, dieses
Photoshop und
Fotografen-Abo
Lightroom,
für,
ja.
genau, von dieses Bundle von Photoshop und Lightroom kaufen soll. Das kostet, ich meine, um die 12 € im Monat. Oder ob ich es so lassen soll, wie ich es die ganze Zeit hatte, ist natürlich die Frage, wie lange bietet Adobe Lightroom überhaupt noch als Kaufversion an?
Das ist ja auch der Grund, weshalb wir es schon mal gesagt hatten und ich es dann auch gemacht habe. Ich habe auch die Cloud, das große Abo, darf auf 2 Rechnern installieren, alles, was da so drin ist. Nutze auch den Großteil, bis auf das Vektorgrafikprogramm und Online-Publishing, damit habe ich auch nichts zu tun. Aber ich habe mich dann doch nochmal dahin hin und herreißen lassen, mir mein Lightroom 5 Upgrade zu kaufen für einen dritten PC, für irgendwas, was ich noch brauche. Weil irgendwann wird das auch mal verschwinden und wahrscheinlich wird Lightroom dann auch nur noch über die Cloud angeboten.
Ja, also Alternativen zu Photoshop gibt es ja am Markt doch, also ich will nicht sagen genügend, aber gibt es einige. Aber bei Lightroom mache ich mir wirklich ernsthaft Gedanken. Das wird mir wirklich wehtun. Und das wird mich auch da wirklich Überwindung kosten und viel, viel Arbeit wahrscheinlich, wenn ich Lightroom nicht mehr zur Verfügung hätte und müsste dann dafür dann komplett auf eine neue Software umsatteln. Also das wird mir schon wehtun, glaube ich.
Ja, den Trend müssen wir einfach mal abwarten. Ich denke, ob es der richtige Weg ist, ob es sich durchsetzt, natürlich, um gegen Raubkopien vorzugehen, ist es eine funktionelle Alternative. Vorher war es ja schon so, wenn ich mir eine Photoshop-Version gekauft habe und hinten im Regal stehen als Deko immer noch schön die Kartons von CS2, 3, 4, 5, 6 habe ich nicht mehr gekauft. Das kam dann über die Cloud. Mit zwei Lizenzen. Man hat es auf einem Rechner installiert. Der hat sich registriert bei Adobe. Man hat den zweiten installiert. Auch der hat sich registriert. Die zwei Lizenzen waren belegt. Ist einer der Rechner kaputt gegangen und man hat es nicht deinstallieren können und kauft sich einen neuen, will es dort wieder installieren, kommt dann die Meldung von Adobe, das Programm ist bereits zweimal installiert. Das haben wir in der Cloud
Oh.
auch. Über die Cloud können wir es aber auch deaktivieren. Das ging vorher nicht.
Okay.
Also die Problematik, ich habe drei Rechner und eigentlich brauche ich manche Programme nicht auf dreien, das ist also kaum was. Die sind für unterschiedliche Einsatzzwecke zum Teil, zwei sind fast identisch, ein dritter halt nicht. Und habe dann vergessen, Adobe PDF Pro, dass ich das schon auf zwei Stück drauf hatte. Und dann kommt halt auch die Meldung. Dann kann ich bei den anderen zwei es deaktivieren und könnte weiter installieren. Andersrum, wenn es vorher so war, dass es wirklich das Problem gab, dass es nicht ging und man hat vorher seine Software registriert bei Adobe. Das habe ich gemacht mit meinem CS2 und dann das Upgrade auf CS3 und fand, nee, gelogen, von 6.0 auf CS2, so rum. Fand dann bei der Installation des Updates die Original-CD von 6.0 nicht mehr. Und dann bricht eigentlich die Installation ab. Zur
Ja.
Verifizierung, ob du auch wirklich 6.0 hattest, musst du die CD einlegen. Wenn die nicht da ist, geht's nicht. Und da kann man dann in solchen Fällen mit Adobe telefonieren. Hatte man seine Version registriert, dann kannten die eine Tastenkombination. Dann ging während deiner Installation des Upgrades von CS2 ein Fenster auf, da hast du einen, ich glaube, 32-stelligen, 64-stelligen Code eingegeben und hast dann die Upgrade-Funktion übergangen und konntest die Vollversion von der CS2 aus starten. Das ging aber nur, wenn du registrierter Nutzer bei Adobe warst.
Naja, also abenteuerlich, sage ich nur.
Spannend.
Ja, ich sage, also das sind Abhängigkeiten. Ich weiß nicht, ob man sich die geben will. Obwohl Adobe wohl, seit sie das Abo-Modell eingeführt haben, wieder richtig Geld verdienen.
Ja, aber die
Irgendwie
Frage ist,
irgendwas halte ich da.
wo bleibt die Wertigkeit der Software? Wenn du Lightroom, also nur ein Bundle kaufen kannst für 12,99 mit dem großen Photoshop CC, hast Lightroom, als es mal rauskam, mein erst war es der RAW-Shooter, dann wurde es ja aufgekauft, dann kam Lightroom 1. Wer den RAW-Shooter schon hatte, hat dann 100 € Rabatt bekommen auf Lightroom 1 statt 299 waren es 199. Dann war das immer noch ein Wert, 300 Tacken, ne?
Ja, klar.
Brauchst du
Ich kann mich
Lightroom
auch irgendwie
400?
daran noch erinnern. Ich habe so, ja, es müssten so um die 300 Tacken gewesen sein für die erste Version.
Und jetzt liegen wir bei knapp 100 für eine neue Version. Wenn jetzt jemand partout kommt und sagt, ich brauche aber kein Photoshop CC und will auch noch durchsetzen, dass er ein Abo-Modell nur für Lightroom kriegt, was zahlst du denn dann im Monat? 4,99?
Nee, 23.
Das ist doch super. Also
Ja,
die
doch,
Wertigkeit des Programms darf nicht leiden.
eine Einzelapplikation, welche auch immer, kostet doch 23 €, habe ich irgendwie in Erinnerung, oder?
Ich zahle 49,99, ich weiß es nicht.
Ja,
Keine Ahnung.
für alle aber.
Für alle aber, ja.
Ja, also verstehen muss man dieses Abo-Modell in Gänze nicht wirklich. Also, aber mein Gott, ja,
Aber
der
die
Kunde entscheidet.
Bildbearbeitung geht online und wenn du ganz kurz, ich hole mal schnell mein iPad, weil da ist mir noch was aufgefallen. Das zeige ich dir gleich. Moment.
Okay. Ja, ich
Ich
kann
erzähle noch
ja,
was dazu.
du erzählst was dazu, dann bin ich mal gespannt. Dann warten wir einfach mal so lange und ich denke, dass der Michael auch schnell wieder da ist. Sonst hätte ich ja das andere Thema vorziehen können. Naja, gut, jetzt warten wir. Düdel, düdel, das ist eine Wartemusik. Habe ich hier Musik? Aber die hört man nicht, ne? Nee. Na gut. Michael, wo bist du? Ah, da kommt er. Da sehe ich schon wieder was.
So, jetzt sehe ich auch deine Nachrichten, die du mir alle geschickt hast.
Ja, siehst du?
Während ich mich
Siehst
wieder
du?
geärgert habe, weil ich wieder was Neues freischalten musste, damit ich googeln kann. Ich musste dann in die Plugins reingehen, musste freischalten, dass du was da hast. Das ist schon echt putzig.
Ja,
So.
ab und zu nervt's. So, jetzt die spannende Frage: Was will uns der Michael da zeigen?
Jetzt haben wir es. Jetzt weiß ich auch, wie das Programm wieder heißt.
Schieß los.
Ich muss mal zumachen, Mann. Ich hab's vergessen. Hey, Klaus, du standst direkt vor mir. Illustrator, jetzt haben wir es. Vektorgrafik, Illustrator.
Genau,
Okay.
jetzt wo du sagst.
Jetzt, es gab vorhin eine hübsche Adobe-App auf dem iPad, die war sehr praktisch und einfach zu nutzen, als wenn man einen weißen Zettel hatte und sich einen Stift genommen hat, man konnte was skizzieren, man konnte was zeichnen. Mit Sicherheit mit einem richtig ordentlichen Pen hätte man auch richtig tolle Grafiken zaubern können. Das hieß Adobe Ideas. Und
Stimmt,
Adobe
das habe ich auch
Ideas,
noch.
ne,
Das habe ich
Adobe
noch.
Ideas ist eingestellt worden. Dafür gibt es
Ja.
keinen Support mehr. Du kannst es noch weiter nutzen.
Ich wollte gerade sagen, ich hab's aber.
Aber dafür gibt es jetzt Adobe Illustrator Draw.
Ja.
So, und ich sag mal, wer gerne zeichnet und Grafiken macht, das ist schon krass, wenn ich mir so angucke, was da so andere schon gezaubert haben. So, zack, na, das ist hässlich. Moment, ich zeige euch was Schönes für die, die da sind. So, das ist zumindest. Also von etwas einfachen Strichzeichnungen. So, da, zack.
Ja, halt's mal kurz, ja.
Ne? Also sag mal, von etwas einfachen Strichzeichnungen zu durchaus anspruchsvollen Grafiken, also was die Zeichnung betrifft, das ist schon krass. Also sind wir auch hier jetzt mittlerweile dabei, eine portable App für Grafikdesigner mit auf die Geräte zu bringen. Aber gehen wir mal
Da,
da nicht zu tief
dann ist
ein.
der Browser nicht weit, ne? Aber auf der anderen Seite mit Office-Programmen geht es auch. Warum soll es nicht mit Grafikprogrammen gehen?
Lassen wir uns überraschen. Ich meine, leistungsstark sind sie ja.
Ja.
Ne? Und wer unterwegs sitzt im Zug, anstatt jetzt Sudoku zu spielen oder irgendwelche Schiffchen zu versenken oder Quizduell,
Oder
ist vielleicht.
Podcast zu hören.
Ne, das ist schon gut. Also Podcast beruhigt, informiert. Sorgt auch mitunter dafür, das weiß ich von so manchem Hörer, dass man es gerne abends hört, bevor man ins Bett geht. Nicht, weil wir so langweilig wären, aber es muss zum Einschlafen auch gut sein.
Ja, das liegt bestimmt an deiner tiefen Stimme.
Oh.
An
Meine
der
Kinder.
erkälteten, tiefer gelegten heute. Ja, sehr schön.
Neue Apps, neue Geräte. Ja, das heißt, wir sind mobiler und Andi ist auch mit etwas Neuem mobil.
Ja.
Da hinten sieht man wieder ein Fremdfabrikat, also eine Marke, die ich nicht nutze. Aber es ist noch nicht die, da hinter dir steht auf dem Scanner, ne?
Was denn? Doch, doch, da hinten steht sie.
Da hinten steht sie.
Ja, ich habe mir ein neues Schnuggelchen geleistet. Und zwar eine die 810. Ich, ja, ich halte es einfach mal hier. Chup. Ist irgendwie
Ja,
alles immer
schwarz,
spiegelverkehrt,
schwarz
genau.
kompakt wie fast alle
Schwarz kompakt, ne?
Kameras.
Schwarz kompakt, wiegt fast ein Kilo.
Falsche
Ohne
Marke aus meiner
Objektiv.
Sicht.
Nee, ich finde die okay. Nein, ich habe mir seit, ich bin ja mit dem Gedanken auf, endlich mir jetzt meine Vollformat zuzulegen. Mit dem Gedanken bin ich ja schon die ganze Zeit irgendwie schwanger gegangen. Und jetzt hat sich eine Gelegenheit ergeben und jetzt habe ich sie halt ergriffen und habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft. Und ja, die 810 von Nikon ist es jetzt geworden. Und ich habe zwar jetzt noch nicht so viel fotografiert mit ihr, aus dem Grunde, ich habe sie erst seit Samstag frühen Abend. Ja, aber ich muss sagen, ich bin da doch relativ begeistert, was da so bei rauspurzelt. Ich konnte mir, also die ganze Welt sprach ja von der Dynamik und von der Bildqualität der 800, auch der 810. Und ich konnte mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen, aber es ist wirklich, das ist ein ganzer Schritt, ein ganz guter Schritt nach vorne, was der Sensor angeht. Also im Vergleich zu meiner 7000, die ist ja inzwischen auch schon ein paar Jahre alt. Weiß nicht, so 4, 5 Jahre müsste die alt sein. 4,5 oder so die Ecke. Und nicht nur die Qualität, sondern die Bedienung, muss ich sagen, da sind mir jetzt so ein paar Features aufgefallen. Die habe ich an meiner 7000 vermisst.
Deswegen ist er auch neu.
Ja, deswegen ist es neu. Als mich meine Frau fragte, ja, was kann die denn jetzt mehr als die andere? Sagt ich nicht mehr, weniger.
Okay.
Ja, da, also das ist, es fehlen natürlich die ganzen Automatikfunktionen. Also die grüne Ampel gibt es jetzt auch nicht mehr. Oh, ne? Und die ganzen Szenenautomatiken gibt es jetzt auch nicht mehr. Die so kein Mensch versteht. Also ich muss echt einen Hut vor den Fotografen ziehen, die diese Automatikfunktion wie Porträt im Dunkeln und so etwas, die so etwas benutzen können und da gute Bilder rausbekommen. Mir ist das ein Rätsel, wie das funktioniert. Ich verstehe diese Programme einfach nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir. Aber egal.
Ich hab schon seit Jahren keine Kamera mehr, wo die drauf sind. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das so ausschaut.
Ja, du, ich hab die ja auch nie benutzt, irgendwie, genau aus dem Grund, weil ich nicht verstehe, was die Kamera da tut. Die tut halt irgendwas, aber ja, ich weiß halt nicht, was sie da tut und ich verstehe das auch nicht, was da dahinter steht.
Logiken können wir alle mal erklären, die erkläre ich ja meinen Schülern auch, aber nicht heute, das machen wir in einer anderen Folge
Bitte?
hier, ne? Die Logiken, die Programmfunktionen, die dann dahinter liegen, die kann ich gerne mal allgemein erklären für Hörer, die wir haben, die wirklich auch mal wissen wollen, wie es funktioniert, aber nicht heute. Das dauert zu
Ja,
lange.
das ist, also in meinen Augen ich brauche irgendwie, ja, eine Automatik und das ist die Zeitautomatik im Prinzip. Die ISO-Automatik benutze ich auch ab und zu mal und da hat sich auch wirklich was getan. Also in meinen Augen auch den Schritt nach vorne und zwar, man konnte die ganze Zeit, was ist die ganze Zeit, also alle 7000, konnte man einstellen, hier mach mal ISO-Automatik. Das heißt, ich stelle die Kamera manuell ein, Blende und Zeit. Und für die korrekte Belichtung sorgt dann die ISO-Automatik. Und da konnte man die ganze Zeit eine maximale Verschlusszeit konnte man dann, auf die konnte man begrenzen. Aber das war irgendwie nicht abhängig von der Brennweite. Und ob ich jetzt letztendlich das Bild verwackel oder nicht, hängt ja doch auch ein ganzes Stück von der Brennweite ab. Und das kriegt die 7000, die 810 jetzt hin, da stellt man das an. Dann gibt es dann noch eine Option, die nennt sich dann auch nochmal automatisch, also diese Zeitbegrenzung. Da gibt es auch nochmal eine Automatik und die ist dann abhängig von der Brennweite. Also die hält sich dann ziemlich genau an die Regel 1 durch Brennweite. Und das kann man aber auch nochmal bis zu 2 Blenden über und unter steuern. Also das finde ich eine recht schicke Automatik, die auch in der einen oder anderen Situation auch wirklich helfen kann, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Dann kann ich mir sowas schon vorstellen. Was ich nicht verstehe, ist, also das habe ich auch vorher schon geäußert, ist, warum er da zwei verschiedene Kartenformate einbaut. Das hat bei mir, ja, das hat so ein bisschen komischen Beigeschmack. Also ich hab nicht den Eindruck, dass man da einfach versucht, flexibel zu bleiben, weil ich bin da nicht flexibler. Ich brauche dann jetzt plötzlich zweierlei Karten. Und wahrscheinlich genau die ich nicht habe, die brauche ich dann.
Kannst auch nur einen Slot benutzen, andere kannst du zukleben.
Ja, kann ich. Ich kann auch Kaugummis reinstecken oder sowas. Oder Ersatzstreichhölzer oder
Schick sie zurück und
sowas.
lass den zweiten Slot ausbauen.
Ja, mir wurde auch tunlichst davon abgeraten, so einen SD-Karten-Adapter da reinzustecken, weil der wohl doch ab und zu mal mit bisschen viel Fertigungstoleranz versehen ist und dann die Pins innen drin umbiegt, wenn man das Ding da reinsteckt. Ob das stimmt oder nicht, wird man da mal sehen. Aber also ich habe mir jetzt mal eine CF da noch bestellt, die lasse ich dann einfach drin und also ich hab den zweiten Kartenslot auch bei der 7000 immer als Sicherungskopie verstanden. Und so werde ich es so weiter handhaben. Ich werde einfach dann die SD-Karte rausziehen, in den Rechner reinstecken. Denn das Problem, was ich einfach daran sehe, ist, ich habe jetzt an meinem MacBook habe ich einen SD-Kartenslot, aber keinen CF-Kartenslot. Und dann müsste ich jetzt wieder entweder ein USB-3-Kabel dann immer mit mir rumschleppen oder einen Cardreader. Dazu habe ich eigentlich überhaupt keine Lust. Deswegen werde ich wahrscheinlich die CF-Karte einfach nur als Backup-Karte benutzen Und die andere, die ziehe ich dann raus und stecke es in den Rechner an und habe dann halt meine Bildübertragung darüber gemacht. Also ich finde das bisschen komisch von der Idee, dass man einfach zwei verschiedene reinsteckt. Natürlich ist man flexibel, aber im Zweifelsfall musst du halt doch in den Laden gehen, musst du eine kaufen. Ob ich mir jetzt eine CF oder eine SD-Karte kaufe, okay, SD-Karten sind verbreiteter, aber die
Sind
Geschwindigkeiten,
doch günstiger.
ja, die sind auch günstiger. Aber wenn ich jetzt das Geld, was eine 810 kostet, in die Hand nehme, dann habe ich auch noch die 100 Euro für eine CF-Karte. Aber wie dem auch sei. Naja, wollen wir mal
Ich
von
sag
den
mal, es
positiven Dingen berichten. Also muss sagen, von.
negativ ist es nicht unbedingt. Das ist immer die Frage, von woher du kommst und was du gewohnt bist. Ich sag mal, Canon hat ja die ganze Zeit auch bei den Semi-Profis und den Profis nichts anderes wie CF-Karten verschossen. So, das heißt, ich habe es genau umgekehrt. Ich habe ganz viele CF-Karten. Ne? Und habe dann mit der 5D auch einen Doppelslot bekommen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Es ist einfach der Unterschied. Und man sagt, also bei Canon bewusst, man bleibt bei CF, weil es in der Profiklasse die langlebigeren und resistenteren Karten sind als die SD. Dass
Ja,
die in Temperatur.
das ist ein Ammenmärchen, was vielleicht vor 10 Jahren mal gültig war, aber inzwischen, mein Gott,
Ja, eins ist
mir
immer
ist noch
noch.
nie eine SD-Karte kaputt gegangen.
Mir ist auch noch nie eine CF-Karte kaputt gegangen.
Ja, siehst du?
Also von daher, eins ist zumindest Fakt: der Controller der CF-Karte liegt in der Kamera und der Controller der SD-Karte liegt auf der SD-Karte. So.
Ja.
Das ist das Einzige. Das kannst du jetzt nicht umrütteln, das Argument.
Nein, 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 nein. Also mir ist es im Endeffekt ja fast egal, welche Karte, aber ich will keine zwei verschiedenen haben. Das ist der Punkt.
Ich glaube aber, wenn die zwei einen Doppel-CF-Karten-Slot reinkloppen würden, dann wäre das Gehäuse nochmal ein Stückchen breiter. Dann brauchst du wieder mehr Platz.
Die sind Huckepack, also ich behaupte, das kriegt man
Gut, okay. Ich
Ich weiß
hoffe.
nicht, ob man das hier sieht, aber
Ja, so ungefähr sind die bei mir auch. Aber
nö, also ich behaupte, die kriegt man rein, wenn man will.
wir probieren erstmal mit dem Drehmüller an diese neue Kamera und bohren mal ein
Genau,
bisschen auf.
genau. Ja, ansonsten muss ich sagen, ja, also die fühlt sich toll an, ist aber auch nicht ganz leicht. Zurzeit gibt es einen Warengutschein von Nikon von 150 Euro. Den kann man dann aber nur in einer originalen Nikon-Hardware oder, nee, nicht Hardware, sondern Zubehör zur 810 oder eben in einen Workshop von Nikon wieder zurück investieren. Naja, die Hardware für 150 Euro, naja, ich hab mir noch zwei Akkus gegönnt.
Auch schick. Immer gut, wenn man unterwegs ist. Ersatzakku ist ganz
Ja,
wichtig.
also ich hatte ja schon ein paar, weil das sind immer noch die gleichen Akkus, die auch in der 7000 sind. Insofern, es hat mich zwar gewundert, dass Nikon hier so lange auf den gleichen Akku setzt, aber ich finde es gut. Ja.
Wenn sie nicht schlecht sind, warum nicht? Und du hast einen Vorteil, kannst du weiterverwenden, ne?
Ja, aber frag nicht, was die Akkus kosten.
Ich weiß nicht, 90 Euro?
Ja, so die Ecke, ja, kommt
So
ungefähr hin.
ungefähr so wie bei mir, deswegen erschreckt mich das gar nicht so.
Nee, ich meine, ich wusste das ja auch schon vorher, aber ich finde es trotzdem frech.
Naja, du bist ja in der Klasse 1 höher gestiegen. Das ist ja der Unterschied, den vielleicht auch einige Hörer, die es noch nicht so kennen, zwischen den Consumer oder den etwas günstigeren Einsteiger oder Semi-Profi-Modellen dann kennen. Wenn man ins Vollformatsegment einsteigt, geht man schon von einem etwas erweiterten Wissen ein und eben genau dann verschwinden die ganzen Motivprogramme, das ist ja bei Canon schon bei der 7D so gewesen. Da gingen die Automatiken waren weg, weil man einfach sagt, wer sich das Geld dieser Kamera in die Hand nimmt, der interessiert sich im Regelfall schon für Fotografie oder hat damit auch beruflich zu tun und der weiß auch mit einer Kamera umzugehen. Was nicht heißt, dass ihr keine Automatiken verwenden sollt. Wer damit gut klarkommt, kann das weiterhin tun. Aber zumindest eins sage ich meinen Schülern immer ganz gerne, wer Automatiken bedient, bestimmt nicht seine eigene Kreativität, weil die Kamera in der Automatik nicht immer das tut, was sie soll oder was man selber will. Aber wer damit gut klarkommt und tolle Fotos schießt, kann sich peu à peu gerne auch auf alles andere, was nach der Vollautomatik oder so ab P und dann A
Dieses
oder S,
Grüne, diese
genau,
Ampel,
die Ampel.
Die Ampel, genau. Es gibt inzwischen auch die Ampel ohne Blitz, das gibt es auch noch.
Ah ja, das ist gut. 5D hat keinen Blitz, also da ist kein Integrierter mehr drin. Aber da kommen wir nachher nochmal zum erstaunlichen Erlebnis, das ich heute hatte, was etwas mit Blitzen zu tun hat.
Ja. Nee, also mein erster Eindruck ist durchaus gut von meiner neuen. Ja, ich werde zwischendurch immer mal wieder da ein Update geben. Mal gucken, was die Zeit beschert. Die ganzen Fotografen scheinen ja momentan eher so auf die Systemkameras zu schielen, weil die leichter sind. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber okay, muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
Genau. Aber du scheinst ja noch nicht ganz so schlüssig gewesen zu sein, ob es denn 810 werden soll oder die kommende 7200. Und wahrscheinlich war die 7200 noch nicht greifbar und du hast dann doch die 810 genommen, gell?
Nee, die 7200 wäre es nicht geworden, da wäre ich bei der 7000 geblieben, weil da ist eigentlich kein Sprung da. Also das ist jetzt das zweite Upgrade, aber das ist kein wirklicher Sprung, so wie man das erwarten würde. Ich hatte mit mir gehadert mit der 750. Was ich schade fand, als die 750 rauskam, dass die eben in ein kleines Gehäuse gewandert ist und nicht in ein großes Gehäuse. Ich habe mir die auch beim Händler vor Ort angeschaut, die 750, weil ich finde einfach dieses Schwenkdisplay, das finde ich einfach toll. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man keine Schwenkdisplays oder wenigstens ein Klappdisplay in die Pro-Gehäuse reinbaut. Aber wie das Klappdisplay bei der 750 ausgeführt ist, das hat mich ein bisschen schockiert. Und zwar, du kennst das, hast bestimmt schon mal irgendwie einen Monitor oder ein Display von einem Notebook irgendwie abgebaut oder offen gesehen. Dass hinten irgendwo in der Ecke ist da so ein kleines Flachbandkabel, was da so rumgeknickt ist, im Normalfall. Und genau so ist die Verbindung realisiert. Das ist ein freiliegendes Flachbandkabel, wenn man das so ein bisschen nach vorne zieht, das ist ja beweglich. Und dann hängt das einfach so 1,5 Zentimeter durch die Luft und verbindet das Display mit dem Gehäuse. Das sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Und der Händler sagte mir auch, also er wartet förmlich, bis die erste Reklamationswelle genau diesbezüglich dann irgendwie auf ihn zugerollt kommt. Naja, ja. Und die ist ja nicht günstig. Die kostet irgendwie so, ich weiß nicht, zwischen 1800 und 2000 irgendwie so die Ecke. Kostet die 750 und dann habe ich halt doch gesagt, nee, dann. Also, was mich bei der 800 angefixt hat, ist einfach das große Gehäuse. Jetzt nicht, weil das einfach höher, besser, schneller, weiter ist, sondern ich habe halt relativ große Hände und bei der 7000 war immer mein kleiner Finger, der hing so in der Luft irgendwo unten und genau an der Stelle ist dann so eine Gummiklappe, wo man ein Kabel mit dem Akku da unten reinstecken kann, wo das Kabel dann rauskommt und das Ding war ständig offen, da ist man auch oft genug irgendwie dann Sand reingekommen und irgendwelcher Dreck dann eben, weil diese Klappe ständig offen stand. Das fand ich sehr unglücklich gelöst und ich wollte die Kamera eben in der Hand haben und nicht irgendwelche Finger da lose rumbaumeln lassen. Könnte man durch einen Batteriegriff lösen, weiß ich, aber ich wollte es einfach an der Kamera so im Stück haben. Ja, und deswegen habe ich mich zu 810 entschieden. Das war so der maßgebliche Grund. Jetzt nicht unbedingt Vollformat oder Crop, das war auch ein Grund, aber keiner, der so schwer gewogen hätte, dass ich jetzt gesagt hätte, ich muss unbedingt jetzt ein Vollformat haben. Das war es jetzt nicht.
Ja, und ich hatte gerade versucht, die Überleitung auf die 7200 zu machen, denn da wolltest du uns ja was Neues zu erzählen.
Ja, die ist aber jetzt erst announced worden. Ich weiß nicht, kam das heute oder gestern oder irgendwie?
Vor zwei Tagen, am 2.3.
Vor 2 Tagen war das. Auf jeden Fall ist es relativ neu. Die 7200 wurde announced. Die hat jetzt wohl das Autofokus-System von den Großen geerbt, mit den 51 Sensoren drauf, was ich ja gut finde, weil der Autofokus von der 7000, den fand ich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Der hat öfter mal neben dran gelegen. Ich hatte immer so den Eindruck, der Autofokus liegt so ein Ticken unter der Anzeige, wo er liegen sollte.
Okay.
Aber das auch nicht immer. Also es kann auch vielleicht an der Objektiv-Kamera-Kombination dann irgendwie gelegen haben. Aber ja, so ab und zu habe ich mich echt drüber geärgert über den Autofokus. Aber was ich schick fand und was ich bei meiner 810 wirklich vermisse, das ist WLAN. WLAN ist da mit drin, weil ich hätte einfach gerne WLAN in der Kamera drin. Und was die 7200 jetzt auch noch hat, die hat NFC. Das wird jetzt, naja, die iOS-User nicht so sehr begeistern. Die haben zwar NFC an Bord, zumindest wenn sie ein iPhone 6 haben, aber das ist ja quasi nur für dieses Bezahlsystem momentan nutzbar. Aber die Android-User werden sich darüber freuen, weil darüber soll die Kamera steuerbar sein über NFC. Das finde ich eigentlich relativ schick. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit NFC wirklich funktioniert. Also heißt es eigentlich Near Field Communication, wenn ich mich recht erinnere. Aber im Prinzip braucht man meistens ja auch nicht mehr als 1, 2 Meter, wo man dann einfach ja, mit einer Software dann die Kamera steuern kann. Also ich finde das spannend, die Kamera fernzusteuern. Aber ja, die anderen Eckdaten, die anderen Eckdaten, die sind, ja, das ist halt ein Upgrade, wie man es erwarten würde. Nicht groß spannend, was ich da gesehen habe. Ein spannendes Zubehör für die Filmer vielleicht. Dann gibt es noch ein Funkmikrofon haben sie jetzt speziell für die Kamera noch mit rausgebracht, aber was ist rausgebracht? Announced erstmal. Also es ist noch nicht käuflich, aber das ist jetzt offiziell, das sind jetzt keine Rumors mehr, sondern das ist direkt die Information kommt direkt von Nikon, also da kann man sich schon drauf verlassen, dass das dann in Kürze auf den Markt kommt. Ich glaube sogar im April haben sie gesagt, ich merke mir aber sowas immer nicht so sehr. Sei denn, ich warte gerade auf dieses Stück Hardware. Ja, so viel zu dem Announcement von Nikon. Ja, was haben wir denn da noch? Ja, genau.
Ja.
Und zwar Sony. Sony startet jetzt in Deutschland den Pro-Support. Das ist im Prinzip das, was Canon mit, wie heißt das? Diesen Pro-Support, wo man dann
Ach,
einfach
CPS meinst du, Canon Professional Services?
genau, diesen Professional
Ah.
Services, ne, diesen, der startet jetzt bei Sony und die Voraussetzungen dazu, die sind eigentlich ganz ähnlich, wie es bei Nikon und Canon ist. Man muss zwei Buddies haben, die dem Pro-Sektor zuzuordnen sind. Entsprechend irgendwie, ja, Objektive auch noch. Ich habe es hier gerade noch mal schnell offen. Also man muss einen von den Alpha 7S 7R und wie sie alle heißen, also 9977, auch die Zweier-Version davon, muss man eine haben und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die ein bisschen kleiner ist, also eine ganze Latte von Objektiven, die man eben da seinen eigenen nennen muss und die auch natürlich registriert sein müssen, dann kann man diesen Service in Anspruch nehmen. Wie da die genauen Eckdaten sind, ja, lest euch einfach mal durch. Ich habe hier einen Artikel von der Fotoskala, der fasst es eigentlich relativ gut zusammen. Den verlinkt man da ganz einfach mit.
Prima, sehr viel. Ja, Nikon-Technik, so ein bisschen ja, Haptik direkt aus der Hand live und eine Aussicht auf das, was kommt. Sony, mal schauen, wie es sich durchsetzt. Man hat ja, ich habe schon öfters darüber berichtet, bei Sony peu à peu die Kamera ein bisschen passender und gängiger zu dem normalen Zubehör, sei es der Blitzschuh, sei es eine nicht abschaltbare Blendenautomat oder Simulation, alles korrigiert. Man nähert sich also auch qualitativ da den anderen großen Marken. Und jetzt kommt also der Customer Service für exklusiv. Mhm. Ja, ich möchte auch kurz was sagen und mich einfach bedanken. Man sieht doch, und wir freuen uns riesig darüber, dass wir regelmäßig einiges an Hörern haben und dass unsere Aufrufe der Kommentare auch wahrgenommen werden. Also vielen lieben Dank für jeden einzelnen Kommentar, den wir bekommen haben. Zum Beispiel Didi, dem aufgefallen ist bei 138, dass wir nichts über die Apple Cloud, Adobe Cloud. Haben wir so
lauter Clouds. Alles ist geklaut.
uns darauf hingewiesen hat, dass es wohl in ja, unserer Themenliste stand, aber wir nicht darüber gesprochen haben, was wir heute noch nachholen werden. Und auch bei Folge 139, die Stefan mit Marc Marc Ludwig von Foto.tv gemacht hat. Also auch haben wir erstmal Hut ab, Stefan, vielen lieben Dank für den Einsatz. Jeder von uns versucht ja was Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. Ich habe mir es zur Hälfte live und danach später angeguckt. Es war sehr informativ und das fanden auch Olli und ja, Jürgen, der für uns ja auch fleißig auf Google Plus moderiert, genauso. Und Jürgen hat auch passend dazu ein Thema gefunden: von nach Stagnation kommt Sturzflug. Die Feststellung, dass momentan dementsprechend der Absatzmarkt für digitale Spiegelreflexkameras rückgängig ist.
Der rückgängig ist gut, der ist fast weggebrochen, sagt man schon fast. Also.
Ich würde mich mal nicht wundern, wenn du das Problem hast. Gut, klar, einige sagen zu groß, zu schwer, zu klobig. Ich sage überhaupt gar nicht zu groß, gar nicht zu schwer, nicht zu klobig. Ich kann Bilder machen, die kann ich mit anderen Kameras stellenweise nicht machen. Aber es war ja auch wirklich ein Hype auf dem Markt. Die sind wie bekloppt auf Spiegelreflex geflogen und die Hersteller haben immer wieder was Neues und wieder was Neues und noch billiger und noch billiger. Wenn du irgendwann für 249 Euro eine Canon 1000D findest mit einem 1855 mm, die Wertigkeit geht vollkommen den Bach runter.
Also ja, natürlich. Das muss so sein. Das geht nicht anders.
Also von daher, selbst schuld, sage ich mal.
Wer ja, mehr Markt selbst kaputt gemacht. Kommt, ne?
Klar, logisch. Das ist einfach so. Schauen wir mal. Es wird vielleicht nicht immer so bleiben. Berufsfotografen werden mit Sicherheit qualitativ entscheiden. Und was das Hobby, die Leidenschaft betrifft, gibt es immer viele Möglichkeiten. Das ist ja bei Autos auch nicht anders. Kleinfahrzeug, Großfahrzeug, obere, teurere Marke, günstigere Marke. Gar kein Fahrzeug, Fahrradfahren, Laufen, Bus und Bahn. Kann man noch Rollschuhe
brauchen. Ja, genau.
In der Garage, von daher. Wäre auch eine Idee. Ja, nee, super. Also wirklich kommentiert. Ihr müsst nicht kommentieren, aber ihr dürft. Ob Kritik, ob Anregung, ob Dankeschön, was auch immer. Wir freuen uns über alles, was da kommt.
Ja, und vor allem macht es uns einfach auch einfach Spaß. Das ist eine Möglichkeit, um einfach mit euch so ein bisschen uns auszutauschen, so ein bisschen Interaktion. Deswegen, also ich finde, ich meine, es macht ein bisschen mehr Arbeit für uns, aber die Arbeit mache ich mir gerne, da auch dann mal wieder zu antworten. Man sieht einfach, dass es ankommt und das ist in meinen Augen das Wichtigste. Eben. Doch, macht wirklich Spaß.
Nee, macht wirklich Spaß. Man erfährt auch ein bisschen, wer einem zuhört, wie denn die Hörer so heißen.
Ja.
Mir kommt so langsam die Idee nach einem Hörertreffen, das wäre vielleicht auch mal wieder was. Sollten wir mit den anderen Jungs mal besprechen, wer von euch Interesse daran hätte. Ihr könnt uns gerne einfach mal sagen, jawohl, ich habe Bock auf ein Hörertreffen. Ihr könnt uns einen Ort vorschlagen. Wir schauen mal, wo die meisten herkommen, was für uns am einfachsten ist, ob man sich in der Mitte trifft, ob wir lokal mal wieder back to the roots gehen und uns mitten in Hessen bei Fulda treffen oder in der Rhön. Wir müssen selber erst noch drüber reden. Es ist jetzt einfach mal so spontan in den Sinn gekommen, aber wir würden euch gerne mal mit einbinden. Lasst uns einfach wissen. Habt ihr Bock drauf?
Ja. Ja. Wie schaut es aus? Ich meine, das alljährliche Treffen der Fotopodcast-Gemeinde ist ja schon fast die Burg Fürstenegg geworden.
Ja. Da hast du im Übrigen hinter dir so ein hübsches kleines Briefchen hängen, hinter deiner GoPro.
Was der alles sieht, das ist unglaublich.
Ja, ich frag mich auch schon, ob du Geld kriegst für die Werbung von Praktiker hinter dir da oben drauf.
Ich habe jetzt extra die Kamera so gestellt, dass man es nicht sieht. Ich will nichts hören. Die Kiste ist voll bis oben hin. Ich weiß nicht, ob ich die jemals da oben wieder runterkriege. Zumindest nicht ohne Verluste wahrscheinlich. Nee, also wir sind fast alle, also ich bin auf jeden Fall da auf der Burg. Der Michael muss auch da sein, weil der leitet einen Workshop.
Oh, gleich drei, ja.
Der Stefan, der muss auch arbeiten, der ist auch da. Also der Stefan, soweit ich das in Erinnerung habe, ist auch da. Also wenn ihr uns treffen wollt, ist der Workshop an der Burg Fürsteneck, den ich in der Community als Veranstaltung gepostet habe, stinkt eine gute Adresse und macht super viel Spaß.
Ja,
Tolle
und
Workshops.
ja, tolle Leute. Also die
Ja.
Atmosphäre ist wirklich der Knaller. Und das ist nicht, weil ich da Dozent bin oder weil der Neufi jedes Mal von mir ein Bier ausgegeben bekäme, was er ja nicht kriegt, sondern weil es tatsächlich so ist. Also es geht rund um die Fotografie, 4 Tage am Stück. Man tauscht sich aus, man spricht miteinander, man macht neue Erfahrungen, man trifft neue Leute. Es ist ein rundes Ding. Und Neufi hat sich nicht versprochen, ihr wisst, die meisten von euch wissen Stefan und Stefan, einer ist mit F und einer ist mit PH. Der
Genau.
Stefan muss da auch hin und der Stefan, der ist auch da. Einmal Stefan Will und einmal Stefan Lietzschke.
Ganz genau. Ja, das ist so irgendwie, das ist schon so drin irgendwie. Ich mache da, ja.
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 Erich Kästner hat das doppelte Lottchen, wir haben den doppelten Stefan.
Genau.
Ne?
Ja, so ist das. Ja, gut.
Du hast dir mal deine Passbilder, die wir in 138 angesprochen haben,
Genau.
genau unter die Lupe genommen.
Ja, ich habe die, was heißt genau, unter die Lupe genommen. Also ich habe ja bemerkt, dass die Passbilder, die man da abgibt, erstmal auf den Scanner legt. Und dann sagte sie mir, nee, das wird nichts. Und ich habe sie dann halt mit Engelszungen beschwatzt, dass er die halt doch nimmt, weil ich es einfach eilig hatte mit meinem Reisepass.
Ich werde nicht hübscher.
Ja, genau. Das ist einfach so. Das ist ein Abbild der Realität. Und ich muss sagen, die Bilder, die ich jetzt, also die Bilder, die dann letztendlich auf dem Pass gelandet sind, die sind durchaus okay. Also da konnte ich jetzt keine Lücken feststellen, wo der Drucker irgendwie Lücken gelassen hätte oder sowas. Die sind völlig okay. War alles irgendwie dummes Gesülze und blödes Gequatsche. Nee, das war alles okay. Ihr könnt einfach auf einem ganz normalen Drucker auch eure Passbilder ausdrucken. Das funktioniert. Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal hier nachtragen, da ich jetzt ja den Pass habe und ja, alles gut.
Prima. In der Richtung habe ich, klar, das geht mit einem ordentlichen Papier und sollte von der Helligkeit her ausreichen, aber sonst alles super.
Ja.
Ja, und ich muss jetzt erstmal googeln, was denn eine AK-Swiss-Platte ist. Da haben wir wieder so ein bisschen technisch, allerdings auch Zubehör, was zu tun und seine
Ja.
Kompatibilität festgestellt.
Ja, also ich habe ja schon erzählt, dass ich am Samstag im Fotoladen war und habe mir meine 810 gekauft und da sind auch Stative und Kugelköpfe und sowas ausgestellt. Und als ich noch ein bisschen warten musste, bis der Verkäufer frei war, dann dachte ich, nanu, was ist denn das? Da sehe ich doch tatsächlich ein Manfrotto-Kugelkopf mit einer AK-Swiss-Platte. Das ist dieses Schwalbenschwanz-Profil, also quasi diesen Industriestandard. Ich war der Meinung, eher friert die Hölle zu, als dass Manfrotto sich an Standards hält irgendwie. Das wollte ich nur noch mal bemerken. Also, das gibt es jetzt durchaus. Es gibt Kugelköpfe von Manfrotto mit AK-Swiss Adapterplatten. Das ist unglaublich. Hätte ich
Ja.
nicht erwartet, das jemals zu finden. Das wollte ich hier nur noch mal kundtun.
Hast du aber ähnlich schon auf dem Video Gelköpfen schon eine Zeit lang. Aber Link zu der Platte selber könnt ihr euch auf Manfrotto mal angucken. Generell ein Tipp, wer Manfrotto-Stative hat und Zubehör sucht, die bekommt ihr tatsächlich gar nicht mal so teuer direkt bei Manfrotto. Mitunter am günstigsten. Und manche Zubehörsachen auch eher dort als bei einem anderen Fachhändler. Müsst ihr einfach mal schauen. Als ich Spikes gekauft habe für mein Stativ, das ich seit Jahren mit mir rumschleppe, habe ich die am ehesten bei meinem Foto bekommen für ein Apfel und Ei.
Oh.
Aber einfach mal gucken. Manchmal ist Originalzubehör auch beim Hersteller günstig zu bekommen. Ja, Didi, jetzt kommst du, beziehungsweise die Erinnerung, die berechtigt war, denn Adobe Cloud leichte Probleme mit der Adobe Cloud-Anmeldung, die mich manchmal schier in den Wahnsinn treiben. Und es hat einfach was damit zu tun, dass das Anmeldesystem sich nach einer Zeit lang bei länger laufenden PCs irgendwie abschießt. Also richtig komplett abschießt. Manchmal läuft der PC etwas länger und ich schneide gerade ein Video und bin am Schnippeln und ach, bin müde, lassen laufen, da geht ein Power-Save-Mode, der fährt halb runter, der ist wieder da. Alles gut und schön. Parallel kann ich noch ein paar Bilder bearbeiten, mache dann aber Photoshop zu, damit ich halt doch nicht mit Photoshop und Premiere mir den Speicher zu voll klopfe. Und mache dann so nach dem dritten, vierten Tag Photoshop wieder auf. CC 2014. War mit CC genauso. Und was erscheint? Das hübsche Anmeldefenster. Testversion leider abgelaufen. Sie müssen diese Software kaufen oder lizenzieren. Und dann sage ich so schön, ich will sie lizenzieren, denn ich bin ja nun mal Cloud-Mitglied. Ich brauche ja eigentlich nur sagen, okay, check mal. Ne? Und wundere mich ja schon, wenn jedes Programm bis zu 30 Tage offline zu nutzen ist und dann erst kommt Adobe und meckert, hallo, du musst dich wieder in der Cloud anmelden. Wieso darf das nach 3 oder 4 Tagen passieren? Ja, man klickt dann auf Lizenzieren, dann fragt er, das ist deine Adobe-ID, darf ich mich da anmelden? Dann sagst du ja. Dann dauert das einen Moment, dann steht er da, herzlichen Dank für die Anmeldung. Viel Spaß beim Nutzen von Photoshop CC. Das ist die eine Version, die ich erlebt habe. Dann sagt man, gut, ich mache es wieder neu auf. Was erscheint wieder? Ihre Testversion ist abgelaufen, ich fange wieder von vorne an. Das macht er
Oh,
mit mir mehrfach. Und
das ist
Photoshop
aber
geht
nicht
nicht auf.
schön.
Das ist super. Da kriegt man richtig Freude. Die andere Version ist, dass er mir dann sagt, meine Lizenz wäre abgelaufen und es bleibt auch dabei. Aber auch dann geht Photoshop nicht auf. InDesign geht auf, macht das Gleiche. InDesign checkt das einmal, geht auf. Aber Premiere auch, aber Photoshop eben nicht. Also habe ich Adobe angerufen. Ne? Ich sage mal, Leute, wo hängt das denn? Wie kann das sein, dass nach 4 oder 5 Tagen ich das Problem habe, dass ich hier dauerhaft ständig dieses Fenster habe und immer draufklicken muss? Ich habe das nicht beim ersten Mal gemacht, sondern nachdem das so 4, 5 Mal in verschiedenen Aufträgen passiert ist. Na gut, guckt der gute Mann, der kann ja schauen, wie oft ich mich in der Cloud angemeldet habe und sagt, ja, Sie haben sich ja auch in den letzten 24 Stunden 95 Mal angemeldet. Sage ich, ja, weil mein Rechner 95 Mal versucht hat, Photoshop zu öffnen. Ja, da stimmt aber was nicht. Sage ich, ach, ist das wirklich...
Gut,
Also,
dass Sie es auch erkannt haben.
wenn es funktionieren würde, würde ich sie ja nicht anrufen. Aber InDesign und Premiere gehen. Ja, die haben auch ein anderes Identifizierungsverfahren. Sag ich, ach, warum gleicht mir das nicht an? Ja, dafür bin ich nicht zuständig, sage ich. Schön. Und jetzt? Ja, probieren Sie mal dieses und jenes. Ach genau, wechseln Sie mal das Benutzerkonto und ich habe nicht dran gedacht. Sage ich, gut, ich öffne es in der zweiten Sitzung Windows, dass dann ja auch mein Fensterchen erstmal zugeht mit dem guten Mann, mit dem ich gesprochen habe. Habe ich mein Benutzerkonto gewechselt, habe es dort auch versucht und hatte wieder das gleiche Theater. Geholfen hat dann tatsächlich nur der Neustart, dann geht es einwandfrei wieder. Also da hängt sich die Registry irgendwie auf mit der Cloud und kommuniziert nicht mehr in die richtige Richtung. Und man bekommt dann die Software nicht mehr zum Laufen. Durch Neustart funktioniert das. Ich habe das dokumentiert mit Adobe PDF Pro.
Der alte erfahrene Admin sagt in so einem Fall, ein Reboot tut immer gut.
Ja, genau, der hat auch funktioniert. Und mit Adobe PDF Pro habe ich es auch mit Screenshots dokumentiert. Das glaubt mir kein Mensch, was das Ding mit mir gemacht hat. Aber gut, also die Cloud funktioniert leider Gottes, wenn ein Rechner länger läuft, dann nicht mehr einwandfrei. Sollte es zu Anmeldeproblemen kommen und ihr habt bezahlt, ihr habt euren Rechnungsnachweis, es ist alles regulär da. Macht einen neuen Start. Sichert das, was ihr gemacht habt, macht einen neuen Start. Es hilft generell sowieso, den Arbeitsspeicher wieder ein bisschen zu entleeren, falls der irgendwo irgendwas geparkt hat nach ein paar Tagen. Was eh so ein Adobe Photoshop-Problem ist, wenn große Dateien länger im geöffneten Photoshop drin sind, bremsen sie bei mir das ganze System aus. Dann macht man Photoshop zu, geht's wieder. Ja, aber keine Probleme, die man nicht lösen könnte. Von daher. Notfalls kann man noch den PC aus dem Fenster werfen.
Ja, am besten Adobe auf die Füße werfen
Ja, die machen es sich immer einfach, ne? Wofür man
dann.
keinen Support mehr kriegt. Ich habe jetzt ein Filmchen geschnitten, auf Premiere CC und wollte es auf DVD ausgeben. Ja, mit CC geht das nicht mehr. Da muss man sich CS6 runterladen. Da ist dann Encore mit drin und Encore darf man behalten, den Rest darf man deinstallieren. Encore kann dann wieder brennen. Ja, scheiße. Encore starte ich. Was will der Encore von mir? Eine Lizenznummer. Ich habe keine. Das ist, na gut. Anderes Thema, aber auch gut. Aber nicht schlecht gestaunt habe ich auch heute. Ich habe ja hier so Canons Power Flaggschiff und das sogenannte 600 EXRT. Das ist der leistungsstärkste Blitzkopf aus dem Hause Canon. Derer habe ich zwei. Der erste hat mich noch 649 Euro gekostet. Den zweiten habe ich bei Onkel Zoom bekommen für 449.
Das ist aber immer noch eine ganz schöne Hausnummer, oder? Für so einen Blitz und so.
Es ist eine ganz schöne Hausnummer. Also es ist natürlich das Flaggschiff, was sagt, bis 200 Meter, 200 Millimeter Brennweite können sie drüber gehen, bis 200 Meter können sie ausleuchten, mit Funkübertragung, Auslösung, mit Infrarotübertragung, Master Slave. Also er kann schon was.
Ja, und nachher stellst du manuell ein, oder?
Genau. Ja. Jetzt habe ich mal, und dazu mache ich gerade mal den einen Bildschirm hier kurz an, für die, die vielleicht doch da sind, und für den Rest, dem schreibe ich das. Ich sehe ja nicht, ich weiß nicht, wo ich hier sehe, wie viele Zuschauer wir haben, ob wir welche haben.
Ja, wir haben einen Zuschauer momentan.
Das ist schön, hallo. So. Ja, das ist doch gut. Okay, so. Jetzt habe ich mal, sieht man meine Kamera nicht mehr, ne?
Ja, ich muss die Schnauze halten, aber ich kann nicht markieren, dann bleibt das auch bei dir, so.
Gut. Okay, und meine Kamera kann ich jetzt mir nicht mehr angucken. Heute hatte ich in der Hand den YN600 EXRT. Und der heißt nicht nur fast so wie Canon, ne? Der heißt ja, bei Canon heißt er ja nur 600 EXRT. Ich lasse das Bild nur ganz kurz da, dann mache ich es wieder weg.
Ja.
Okay, so. Der heißt ja nicht nur 600 EXRT, sondern dass Yongnuo auch damit wirbt, dass er baugleich ist. Zu 100% baugleich mit dem Original Canon Blitz. Damit werben die. Und Ken macht nichts. Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Ken macht nichts. Ich habe das Ding heute in meiner Hand gehabt.
Ja, was wollen sie denn machen? Yongnuo, die sitzen in Hongkong.
Naja, gut. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Ich finde es erstmal geil. Pass auf. Also ich habe das Ding in der Hand und es sieht halt eins zu eins wirklich aus wie der Canon Blitz. Der Kunststoff ist ein bisschen anders. Die Abmessungen sind um 1-2 Millimeter ein bisschen minimal anders. Aber es ist so gut wie nichts. Die Schalterleiste hinten ist identisch. Der einzige Unterschied ist, der Set-Knopf bei Canon, der bleibt immer gerade und bei Yongnuo dreht er sich mit. Die machen genau die Funkübertragung, die machen genau die Infrarotübertragung, die machen fast alle Blitzfunktionen, die auch dieser Blitz macht. Ja, so ein paar Kleinigkeiten machen sie nicht. Dafür ist es echt krass, was sie noch zusätzlich machen. Also hier oben bei vorne auf dem Blitzkopf kann man einen Filter draufsetzen und auch bei Canon ist das jetzt machbar, was Nikon schon lange macht. Die Kamera bekommt dann mit, was für ein Filter davor sitzt und korrigiert die Farbtemperatur. So, das kann.
Hey.
Ich, das ist drauf. Hammer. Die drei Näschen zum Festhalten sind auf dem Yongnuo auch drauf, aber der Yongnuo erkennt nicht die Filter. Aber er kostet ja auch nur 159 Euro. Da darf er auch mal nicht die Filter erkennen. Ne? Ja, ich habe ein bisschen was auch nachgelesen. Ich habe aber auch das Ding vom Kollegen in der Hand gehabt. Der schwenkbare Kopf ist auch schwenkbar. Bei den ersten Modellen noch ohne Knopf drücken. Jetzt wohl mit Knopf drücken.
Und, warte mal, da muss ich mal kurz reinkrätschen. Ich finde das ohne Knopf drücken wirklich als, ich empfinde das viel angenehmer. Dieses Knopf drücken muss ich bei meinem SB900 von Nikon, muss ich das auch. Und wenn ich jetzt diese manuellen Yongnuo 560 benutze, dann ist das ein Segen für mich, wenn ich diesen blöden Knopf, weil der ist nicht so leichtgängig und du bleibst halt immer irgendwie hängen. Ich finde das wirklich toll, wenn der einfach nur so rastet. Was soll denn da dran passieren? Was will ich denn an diesen Blitz dran binden, damit ich das Ding wirklich arretieren muss? Also für mich ist das wirklich ein Vorteil, wenn ich den Knopf nicht drücken muss. Das können sie sich echt sparen.
Ich glaube, das ist alles nur so typisch Gewohnheit und Haptik, weil ich kenne die Knöpfe nur und ich bin mit den Knöpfen sehr froh, dass ich bewusst dann schalten muss und weiß, wo der Blitzkopf steht und stehen bleibt. Nicht, dass ich irgendwie, wenn ich in Hektik bin, verstellt. Aber das ist, glaube ich, Gewohnheit.
Ja, das ist, also dieser Knopf, den muss ich ja nur, wenn ich den Kopf horizontal verstellen will, wenn ich den vertikal, also nach oben und unten kippen muss, dann muss ich den Knopf ja nicht, dann ist es genauso los. Also deswegen habe ich das immer als ziemlich sinnlos empfunden.
Ja, gut, aber das ist, also bei Canon ist er, wenn er frontal gestellt ist, muss er schon einmal gelöst werden und dann kann ich
ihn
oben drücken. Und wenn er oben ist, ist er arretiert und dann muss ich wieder lösen. Ja, ist er arretiert in zwei Positionen.
Müsste ich mal gucken.
Das ist aber auch bei den seitlichen genauso. Wenn er einmal gelöst ist, kannst du ihn komplett drehen. Nur vorne ist er blockiert.
So, ich muss da jetzt mal gucken.
Ich habe mal Ich mach mal so. Weiter mit meinen.
Ja, ja, mach du mal weiter.
Also, den Junior-Blitz kann man updaten. Der hat eine USB-Buchse dran, allerdings bisher nur mit 32-Bit Windows-System. Also, wenn ein 64-Bit-System hat, kann er ein Problem bekommen. Die neueren Yongnuos kommen auch dann mit dem System-Update, was den Saftverbrauch wurde reduziert, aber noch nicht so ganz überzeugend. Und interessant ist aber, klar, er kann als Master auslösen und er kann als Slave ausgelöst werden. Als Master nur auf einer Canon. Aber als Slave auch von der Nikon. Der versteht auch das ITTL-Signal als Slave von einer Nikon-Kamera.
Ach ja.
Ja, das macht...
Interessant.
Ja, ist preislich wesentlich günstiger. Einen Link dazu stellen wir euch in die Shownotes, dann könnt ihr mal schauen. Also 500 Euro habe ich heute gefunden für den 600er von Canon und 159 bei eBay für 149 Euro für den Yongnuo.
Ja.
Also erstaunlich. Was wir auch jetzt nachbauen, ganz kurz noch am Rande, nicht großartig, gehen wir nicht gerade direkt drauf ein, aber ich zeige es euch auch ganz kurz hierfür. Das schicke Bild, das muss man sich auch mal angucken. Yongnuo spezialisiert sich jetzt gerade anscheinend auf verschiedene Canon-Geschichten. Und dieses Objektiv, was von Canon das Einsteiger 50mm 1:1.8 ist, für um die 100 Euro, gibt es jetzt in identischen Buchstaben, in identischer Größe, in identischer Bauart.
Komm, lass es raus.
Von Yongnuo. Ja, mit einem Unterschied, der volle Fokus von der Kamera bei Videoaufnahmen, der funktioniert nicht. Tests, die schon von ein paar Leuten gemacht worden sind in den Staaten mit dem Objektiv, die haben gesagt, das ist fast identisch, vielleicht sogar einen Ticken heller, aber sonst fast gleich zu dem Canon 99 Euro Objektiv und kostet natürlich auch hier wieder nur knapp die Hälfte. Ja, passend, eins habe ich vergessen, siehste, passend zu den Master-Slave-Geschichten gibt es ja von Canon auch einen Master-Auslöser für obendrauf, den STE3. Und natürlich gibt es auch den von Yongnuo, auch wieder von Apple und Eifel, Bruchteil für 73 Euro statt 268. Und der heißt wieder fast gleich. Das ist faszinierend, wenn man sich das Ganze mal so anguckt, wie der Markt sich wandelt. Und was es da für Alternativen gibt. Ich sag mal, Yongnuo hat immer, da warst du ja schon immer Verfechter des Ganzen, eigentlich eins, wo man sagt, okay, pass auf, es ist günstig, es funktioniert und wenn es mal kaputt geht, ist es nicht ganz so schlimm.
Ja, also ich muss sagen, ich habe einiges von Yongnuo, vor allem manuelle Blitze. Und in der ganzen Zeit, wo ich jetzt Yongnuo benutze, ist mir ein Blitz mal kaputt gegangen. Das war einer von den 460ern. Ich bin mir gar nicht so genau sicher, was der mal gekostet hat. Ich glaube so um die 50 Euro oder sowas. Den wirfst du einfach weg dann. Das ist einfach so. Ja. Also ich habe kein Yongnuo, der irgendwelche Automatikfunktionen besitzt. Ich mache das halt manuell, aber das machen sie wirklich super, super zuverlässig. Und was die manuellen Yongnuo-Blitze immer hatten, was ich bei den Nikon-Blitzen zumindest immer vermisst hatte, das ist eine optische Auslösemöglichkeit. Das heißt einfach, dass dieser Blitz mitblitzt. So wie man es im Studio auch kennt, diese Slave-Funktion einfach eine Fotozelle und die macht den Kurzschluss. Das ist wahrscheinlich zu einfach für die teuren Blitze, keine Ahnung, aber das ist eben eine sehr zuverlässige Möglichkeit, die Blitze als Slave auszulösen. Und ich fand das immer schade, dass das bei den teuren Blitzen nicht mitgeliefert wurde und bei den billigen doch, aber dann habe ich schon die billigen genommen. Was soll's? Die machen auch hell.
Solange jeder mit dem zurechtkommt, was er hat, ist alles, ja? Alles vollkommen legitim. So, mal gucken. Ja, wir kommen eigentlich so langsam zum Ende und da kommt eigentlich traditionell so das Thema, was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert?
Tja, was habe ich die letzten 4 Wochen fotografiert? Ich habe unter anderem was relativ Effektvolles fotografiert. Das kann ich beschreiben. Ich werde auch ein Bild zur Verfügung stellen. Das kann man mit in die Shownotes zumindest verlinken. Und zwar, es kennt bestimmt jeder die Bilder, wo ein drehender, glühender Kreis mit nach außen spritzenden Funken abgebildet wird. Kennt bestimmt jeder.
Hat jeder zu Hause?
Ja,
Nein, kennt man ja.
also ich hatte den nicht. Und ich habe mich doch des Öfteren mal gefragt, wie kommen diese Bilder denn zustande? Und der Stefan Vogel, ich bin da noch in so einem, im IBM-Club in Mainz, in der Fotosparte aktiv. Und einer von diesen Kollegen hat das einfach als Workshop angeboten, hat gesagt, komm, machen wir doch mal, ist ganz easy. Ich besorge das Zeug, was man dazu braucht. Und dann machen wir das einfach mal. Naja, und dann im Prinzip ist das ganz einfach. Man besorgt sich Stahlwolle. Stahlwolle, zupft die ein bisschen auseinander. Da muss man ein bisschen probieren, je nachdem, wie stark das dann glühen soll. Man zupft die ein bisschen auseinander und steckt dieses auseinandergezupfte Stahlwollengeflecht. Man steckt das einfach in den Schneebesen rein und bindet den Schneebesen an eine Schnur. Dann zündet man das mit Feuerzeug an, dann fängt das ganz leicht an zu glühen. Und durch die Bewegung gibt es dann, also kommt einfach sehr, sehr viel Sauerstoff an dieses glühende Stahlwollengeflecht und das fängt stärker an zu glühen. Und wenn man jetzt Langzeitbelichtung macht und dann sprüht quasi das, was da wegfliegt, das ist wie so ein, ja, wie so ein Funkenregen um einen rum. Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Die Stahlwolle kostet irgendwie 3 € und ein Schneebesen 2 €. Keine Ahnung, eine Schnur hat man irgendwo und dann geht's los. Noch effektvoller wird das Ganze, wenn man sich irgendwie in der Unterführung, also wenn die Funken dann an irgendwelchen Wänden und Decken dann wieder zurückspringen. Das sieht ziemlich wild aus und wenn man das durchführt, denkt man nur, da passiert eigentlich gar nicht viel, aber auf dem Foto passiert da doch relativ viel. Also man kann da durchaus sehr schöne Effekte erzielen. Ja, das kann ich nur jedem mal raten, einfach mal auszuprobieren. Das ist so ein richtiger Knaller dann irgendwie so. Also macht wirklich Spaß. Man kann da noch ein bisschen rumexperimentieren. Wir hatten da auf dem Hof, wo wir das gemacht hatten, da stand noch so eine, ja, so wie so eine Touristeneisenbahn auf Rädern. Und wenn die dann mit den Funken besprüht werden, das sieht aus, als würde man die Bahn fast abfackeln. Aber keine Angst, die Bahn ist heil geblieben und wir auch. Aber die Effekte sind doch sehr schön. Man kann natürlich noch versuchen, dann irgendwelche Figuren, irgendwelche Achten oder sowas zu schwingen. Die Belichtungszeit muss auch nicht zu lange sein. Also ich fand immer so um die 6 Sekunden, fand ich es eigentlich ganz gut, weil wenn er die Belichtungszeit zu lange wählt, dann lauft ihr natürlich Gefahr, dass da, wo gedreht wird, dass sich das eben mehrfach überlagert und dann einfach nur noch so ein weißer Rand entsteht. Ja, aber ich werde das mal verlinken und schaut es euch an. Also ich fand das cool, hat Spaß gemacht, war ein bisschen kalt, aber na, das ist halt im Februar so. Und ja, das war das, was ich dazu zu sagen hatte. Michael, wie sieht es bei dir aus?
Ach ja, ich war auch ein bisschen unterwegs. Einmal habe ich mich im Bereich der Produktfotografie bei einem Papierhülsenhersteller in den Werkshallen herum bewegt und durfte zum einen darstellen, wie denn Papierhülsen entstehen, damit er seinen Kunden das auch zeigen und präsentieren kann. Und auch verschiedene Papierhülsen, also Produkte zu fotografieren für den Verkauf, für die Homepage, für den Katalog. War eine ganz angenehme Geschichte. Gut eine Stunde von Fulda weg. Sehr entspannt und angenehm. Oh, ich habe gerade hier Fehler in meinem Foto entdeckt, auch schick. Ja, sorgte dafür, einfach mal sich Gedanken darüber zu machen, was macht man oder wie fotografiert man Papierhülsen, die ja im Endeffekt, abgesehen von bunt bedruckt und beschriftet und verschiedene Motive, verschieden hoch, verschieden lang, aber alle irgendwie rund sind und nach was ausschauen sollen. Das war aber, oh, hat Spaß gemacht, war eine tolle Geschichte. Mit einem Setup, vier Lichtquellen, die auszuleuchten, sodass sie auch schön freigestellt vor weiß waren und der Kunde dementsprechend zufrieden ist. Ich habe dann schon seit längerem einen Termin ausstehen gehabt mit Franzi. Franzi ist ja eine gute Bekannte, Freundin von mir, die schon mal vor 1,5 Jahren wegen einem privaten Akt-Shooting oder ja, Halbakt-Shooting zu mir kam. Und ich will für einen Bereich der Homepage oder einen ausgegliederten Bereich ein paar neue Bilder machen und habe dann mit Franzi gesprochen. Ich brauche jemanden, der tanzen kann. Sie ist Tänzerin, der von der Figur her dementsprechend auch dynamisch-athletisch ist, der Spannung aufhalten kann und die Spannung auch hält. Und habe schon mal ein erstes Test-Shooting an die Wand gesetzt. Und davon blende ich euch kurz mal ein Bild ein. Und wechsle dann mal zu zwei anderen, die wir hier so haben. Und haben hier eine Gegenlichtsituation aufgebaut. Das ist im Endeffekt ein Diffusor, ja, mit einem Türrahmen, der mit Diffusor komplett, also nicht ganz komplett verspannt war. Deswegen werden wir einen Teil wiederholen. Oben fehlt ein Stück und das Freistellen, Ausarbeiten dauert länger, als wenn ich das nochmal aufbaue und wir nochmal kurz eins draufsetzen. Denn dieser Flur, wo man jetzt eine Ecke sehen kann mit den Kacheln und unten und den Fliesen an der Wand, das ist der Eingangsbereich unseres Studios, hat durch links, rechts diese Kacheln so einen Tunneleffekt. Und da gibt es Bilder,
Ja.
wie sie steht und wie sie verschiedene Posen aufnimmt vor dem Gegenlicht als reine Schattenbilder. Und das hat richtig Spaß gemacht. Mit zwei Studioblitzköpfen über Funk ausgelöst. Ich war auf der anderen Seite. Wir haben das auch mit Nebel noch ausgebaut. Vor einem selben Setup kann man dementsprechend auch dann sich bewegen und Posen einnehmen und na klar, verschiedene Körperpartien dann dementsprechend auch an den Tag legen. Sie ist sehr wandelbar, ist sehr flexibel und wird auch das Model des Kurses am Samstag in Fürstenberg sein.
Hey, da
Daher
lernst du ja auch kennen.
lernt sie dann persönlich kennen.
Hey.
Und das wird auf jeden Fall ganz cool und sie ist unheimlich gechillt, flexibel bei dem, was sie macht.
Toll.
Ja, und ich sehe sie jetzt am kommenden Sonntag auch dann wieder. Dann machen wir unseren zweiten Teil.
Ja, bin ich mal gespannt.
Ja, ne? Wird schon.
Tja.
Wir dachten auch, wir wären alleine an dem Tag, aber irgendwie kam der Nachbar. Dann habe ich den Flur absperren müssen, damit da keiner was sieht. Aber gut. Ja, war
Ja.
spannend, hat Spaß gemacht. Ich setze mal so ein, das Probild, das setz mal mit rein. Das kann man mit
Ja.
in die Shownotes geben.
Ist unverfänglich.
Genau, das ist ein.
Keine Nippel.
Genau, das ist sowieso. Da ist auf Facebook immer diese Rennerei. Ich bin ja auch in Facebook in der Aktfotografiegruppe und bin zum Teil sehr begeistert, was da so alles zu sehen ist. Da werden immer ganz klar Brustwarzen wegretuschiert oder irgendwie wegradiert, irgendwie zwischen dem Schritt. Das sieht sehr interessant aus zum Teil. Man muss die Richtlinie mal ganz genau lesen. Wenn es unter Kunst fällt, dann kann Facebook dagegen auch nichts einwenden. Aber es muss künstlerisch wertvoll sein. Wenn es einfach banal pornografisch ist, wird es sofort gebannt. Also von daher,
Tja.
ja, ich habe nämlich auch mal als Werbemaßnahme Bilder, wo man auch eine Brustwarze sieht, gepostet und bekam gleich von einem ja, begeisterten Semi-Profi-Fotokollegen eine Nachricht. Schöne Bilder gefallen mir sehr gut, aber du musst sie bitte dringend rausnehmen, weil sonst wirst du von Facebook abgemahnt. Und dann habe ich mich damit erstmal auseinandergesetzt, wenn es unter Kunst fällt und künstlerisch wertvoll ist und es nicht einfach plump ist, dann darf das auch da drin bleiben. Und dann habe ich es natürlich drin gelassen.
Tja.
Sind auch bis heute noch drin. Und noch nicht einmal bin ich angemahnt worden und es kam auch nichts anderes. Gut.
Das wundert mich, aber okay. Gut.
Naja, wenn da so eine Richtlinie drin steht, ist es Kunst. Es sind Konturfotos, es ist eine Lichtkontur. Da sieht man eine Brustwarze, aber nicht platt und nicht plump. Warum nicht? Die hat ja nun mal auch jeder Mensch. Das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm.
Echt? Hast du sowas auch?
Ich habe mir meine entfernen lassen, das war mir zu banal, die hat ja jeder.
Genau. Ja, gut. Michael, da sind wir durch, oder?
Bin durch, jawohl.
Ja, dann sage ich mal Tschüss. Bis demnächst.
Genau, ich hänge mich da oder schließe mich dem an. Auch tschüss, war wieder schön mit dir, Neufi.
Ja, ebenso.
Und ja, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Herzlich willkommen dann zur Folge 141. Und wir haben heute schon Fürstenegg angesprochen. Verlasst euch drauf. Wir gehen noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein in den nächsten kommenden Folgen. Erwartungen, Wünsche, Programm, was da so kommt. Eins noch. Es sind nicht mehr viele Plätze frei. Das klingt blöd. Und im Vergleich zum letzten Jahr, da war es etwas ruhiger. Es sind insgesamt, glaube ich, 48 Plätze, 46 Plätze, 46 Plätze und 38 waren, soweit ich das weiß, vom letzten Mal schon weg.
Tja, nicht lange überlegen, buchen.
Genau. Sucht euch raus, guckt mal Fürstenecker Fototage 2015. Ein tolles Programm mit tollen Kollegen und viel Spaß.
Also, macht's gut. Ciao.
Bis dann, tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.